Hallo Leute, hier ist Oliver Kragel aus Benevento. Hallo auch an alle Zuhörer von Serie Amore. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.
Ja, und ich dachte, wir fangen gerade erst so richtig an.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta nulla potuto.
Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ja, Profifußballer und die Aufsagerwünsche, die man hat, das wirklich ein Phänomen der Medienbranche. Und damit ciao a tutti und herzlich willkommen zu Folge Numero Uno Serie Amore. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid. An meiner Seite, beziehungsweise rund 800 Kilometer von mir entfernt, Marius Soike, ich grüße dich.
Und trotzdem ganz deutlich zu verstehen. Hi, freut mich.
Ich hoffe, das ist später auch noch so, wenn ich das Ganze durchs Bearbeitungsprogramm gejagt habe. Marius ist Redakteur und hauptsächlich auch zuständig für den italienischen Fußball bei transfermarkt.de. Und Marius, erzähl uns doch mal kurz eine kleine Anekdote, was dich am italienischen Fußball und wann vor allem angezündet hat.
Also ich bin jetzt gerade 30 Jahre alt und habe in den Mitte der 90er angefangen, Fußball zu gucken und dort hat Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen ein gewisses Juventus gespielt und da ist ein Spieler eingewechselt worden, der heißt Alessandro Del Piero und der hat dann ein Tor mit der Hacke geschossen und er ist vom Kommentatoren unglaublich gelobt worden und ich war ein kleiner Junge und direkt verliebt und dann hat es quasi kein Halten gegeben. Dann gab es in den Folgejahren in der Champions League noch andere Mannschaften, in Parma zum Beispiel. Das ist ja mein Verein in Italien. Und ja, das ist bis heute hängen geblieben.
Marius hat sich direkt geoutet. Also Parma, ich habe keinen ganz klaren Favoriten im italienischen Fußball. Bei mir ist es vom Alter her ähnlich. Seit 2016 bin ich bei einer großen Streaming-Plattform auch noch als Kommentator und Redakteur, zudem für die Serie A zuständig, was das Feuer wieder ein wenig mehr zum Lodern gebracht hat. Und man muss sagen, es sind gute Zeiten für alle Serie A und Italien-Fans, denn die Liga ist auf dem besten Weg wieder unter nicht nur die Top 2, würde ich sagen, vielleicht sogar bald wieder die beste Liga Europas. Übertreiben wir einfach mal und deswegen haben wir uns auch gedacht, machen wir mal einen kleinen Podcast, beziehungsweise das haben sich auch die Kollegen von FUMS gedacht. Grüße an dieser Stelle und herzlichen Dank, dass wir das hier mal ausprobieren dürfen. Aber Podcasts gibt es ja eh noch nicht genug. Es war, Marius, muss man sagen, wenn wir direkt mal reinstarten wollen, ein bissiger Spieltag, wo man kurz dachte, das ist der entscheidende Spieltag in Sachen Meisterschaft. Lazio, also ja, ich glaube, Suarez-Witze sind genug gerissen worden. Patrick und die Laziali haben sich überaus dämlich, um das mal so zu sagen, angestellt und ihr Spiel gegen Lecce verloren. Warum läuft es bei Inzaghis Truppe nach dem Restart nicht so richtig, Marius?
Also man muss sagen, dass sie durchaus mit einigen Verletzungsproblemen in den letzten Wochen zu kämpfen hatten. Wobei jetzt gegen Lecce durchaus da eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz gestanden hat. Also überlegen, fehlt, hat da überhaupt jemand gefehlt? Eigentlich nicht so wirklich. Also so richtig erklärbar ist es nicht. Vielleicht ist einfach dieser Drive, den sie vor der Pause hatten, durch diese Pause eben verloren gegangen. Ist ja so, wenn man als Mannschaft mal einen Lauf hat, dann klappen die Sachen von alleine. Und das ist jetzt irgendwie, hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, einfach nicht mehr der Fall. Gibt man ein Spiel wie gegen Atalanta, die natürlich sehr, sehr stark sind, gar keine Frage, aber wenn man 2-0 führt und denkt, man müsste jetzt dann noch die Räume zum Kontern haben, aber gibt es trotzdem aus der Hand, dann verliert man gegen Lecce, wo man eigentlich auch aus der Saison denkt, ja, da könnte man die Räume haben, um dann die Tore zu machen. Da hat sie halt auch wieder geführt.
Also ich habe ja gesagt, das war, glaube ich, an dem Abend haben wir geschrieben, nach dem 0-3 gegen Milan, als sie auch wirklich tatsächlich nach vorne sehr ideenlos daherkam, dass es eben doch auch ein Team ist, das auf 1, 2, 3 Schlüsselspieler angewiesen ist. Und wenn die, wie im Spiel gegen Milan zum Beispiel, in Person von Immobile gesperrt fehlen, dass es da einfach tatsächlich über 38 Spieltage in so einer Meistersaison aus meiner Sicht nicht reicht.
Ja, absolut guter Punkt. Und wenn dann auch der, weiß nicht, der entscheidende Mittel- oder einer der entscheidenden Mittelfeldspieler mit Luis Alberto vielleicht mal nicht so den besten Tag hat, dann wird halt der Stürmer Ibor Mille nicht perfekt eingesetzt. Und dann schießt du die Tore vorne nicht und hinten bekommst du sie und dann passiert das halt so.
Tja, es sind trotzdem weiterhin nur 7 Punkte Rückstand auf Juve. Es hätten auch mehr werden können. Allerdings hat die Juve beim Milan verloren. Das war ein krasses Spiel. Dazu nachher ein bisschen mehr. Wir wollen erstmal noch über eine Mannschaft reden, die den Flow mitgenommen hat und bei der man fast sagen muss, schade, dass die am Anfang der Saison noch nicht so performt hat. Atalanta, schon lange kein Geheimtipp mehr. Und das eine Mannschaft, okay, die haben auch kaum Verletzungssorgen, aber da hat man auch das Gefühl, selbst wenn ein Spieler verletzt wäre, da greift dieses ganze System und der Powerfußball, den sie spielen wollen, so perfekt ineinander, dass man ja schon munkelt, dass die vielleicht sogar die Champions League gewinnen könnten.
Ist auf jeden Fall irgendwie so mein Geheimtipp. Also,
ich habe doch gerade gesagt, kein Geheimtipp mehr.
Ja, stimmt, hast du recht. Ja, es ist ja so, dass in der Champions League, man spielt ja jetzt nur noch einmal und an einem guten Tag kann Atalanta jeden schlagen. Also ich glaube, das haben sie in den letzten ein, zwei Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und es ist, wie du sagst, so, die Mannschaft ist perfekt aufeinander abgestimmt. Sie haben sicherlich nicht den einen Kader, der so breit aufgestellt ist, wie das bei Juve jetzt ist oder wie das international bei Manchester City zum Beispiel ist. Aber ja, es funktioniert einfach und die Mannschaft rollt. Und eben das, was bei Lazio jetzt nicht mehr da ist, ist bei Atalanta immer noch da. Ich meine, wie viele Spiele haben sie jetzt in Folge gewonnen? 10, 9, 10, irgendwie so in der Liga.
Ansonsten ein Team, bei dem geneigte Freunde der Sportwetten auch immer gleich mal drauf gehen können, mehr als 4 Tore oder so. Aber jetzt kommt der nächste Punkt, jetzt haben sie 3 Spiele in Folge gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren. 2-0 gegen Napoli, dann sogar minimalistisch mit 1-0 bei Cagliari und jetzt eben zu Hause 2-0 gegen Sampdoria, vor allem, dass man gegen Napoli die Null hält, bemerkenswert. Also, wenn es jetzt auch noch anfängt, hinten richtig gut zu passen, bin ich absolut bei dir, wenn du sagst, im Turniermodus Champions League sollte da kein Team die 11 Gasparinis unterschätzen.
Definitiv und ja, vorne jetzt die 100 Tore geschossen in der Liga. Auch nochmal so eine schöne Bestmarke geknackt und das 7 Spieltage vor Saisonende. Meinst du
Pflichtspiele oder Liga? In der Liga sind es 85.
Ja. Mist, dann waren es
Pflichtspiele. Aber trotzdem, die haben ja auch letztes Jahr gescored ohne Ende. Das ist schon außergewöhnlich gut, muss man sagen. 2 Zähler hinter Lazio, vielleicht, wenn die Herrschaften aus Rom weiter so machen, sogar noch Platz 2 drin für die Bergamaschi. Über den Viertplatzierten wollen können, sollen wir jetzt gar nicht so viel reden. Das aus Transparenzgründen. Wir zeichnen auf, bevor Inter noch aktiv wird an diesem Spieltag in Verona. Da ist vor allem für Hellas das eventuell noch eine richtig wichtige Partie, um an die Europa League Plätze ranzurücken oder dran zu bleiben, viel besser gesagt. Inter hat schon 13 Zähler Vorsprung auf die Roma und wird sich, auch wenn man dann zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen enttäuscht hat, ziemlich sicher für die Königsklasse qualifizieren. Aber kurze Einschätzung von dir, Marius, warum hat das Feuer, von dem wir heute schon so oft gesprochen haben, das Conte definitiv zu Saisonbeginn entfacht hat, nicht lang genug gehalten?
Es ist natürlich so, dass wenn man wie Gagliardini gegen Sassuolo dann aus 2 Metern den Ball an die Latte schießt und dadurch den sicher geglaubten Sieg noch irgendwie nachträglich aus der Hand gibt, dann muss man sich nicht wundern, ne? Wenn man denkt, oh, wir könnten ja durchaus noch eingreifen in die Meisterschaft und plötzlich hat man dann doch 11 Punkte Rückstand auf Juve. Stand jetzt, vor Hellas.
Das wäre tatsächlich für mich auch ein Kandidat für eine Rubrik der Woche. Der Gagliardini des Monats oder der Woche. Das war außerordentlich blöd. Waren ein paar nicht ganz so runde Ergebnisse dabei bei Inter, wo man dann eben auch sagt, so reicht's nicht, auch wenn am Anfang man das Gefühl hatte, ja, auch mit dem Esprit, den Conte mitgebracht hat, das, was er da auch entfacht hat, wieder in der Stadt Mailand, die Stimmung war außerordentlich gut bei Heimspielen Inters, das fällt jetzt sowieso mal weg, aber man hat ja auch direkt vor der Corona-Pause dann dieses so wichtige Spiel gegen Juve verloren. Man erinnert sich vielleicht noch an dieses geile Tor von Paulo Dybala. Apropos geil, wir haben geilen Content. Ihr habt ihn ganz am Anfang schon mal gehört und jetzt soll er endlich zu Wort kommen. Ein Aufsteiger, den wir gemeinsam dann auch in der nächsten Serie A-Saison bewundern dürfen. Ein starker Typ, wie ich finde. Ich habe das Interview, das Marius geführt hat, jetzt schon zwei, dreimal gehört und für euch zurechtgeschnitten. Oliver Kragel, gebürtig aus Wolfsburg und schon ein bisschen rumgekommen. Inzwischen eben stürmt er für die Hexen aus Benevento. Marius hatte ihn am Telefon.
Ganz vor kurzem habt ihr den Aufstieg perfekt gemacht. Seid ihr schon wieder zum Alltag zurückgekehrt mit der Mannschaft oder halten die Feierlichkeiten noch weiter an?
Na, seit gestern, sagen wir mal, sind wir zurück von den drei Tagen Freiheit nach dem letzten Spiel und sind wieder zurück, sagen wir mal, voll in der Arbeit, dass wir jetzt die letzten sechs Spiele trotzdem noch gut absolvieren, auch wenn wir schon Meister sind und aufgestiegen sind.
Ihr könnt ja auch noch, ich glaube, mit 9 Punkten mehr hättet ihr den Allzeitrekord von Juventus gematcht, ne?
Also ich meine, von den Rekorden her haben wir schon mehr gemacht als Juve damals. Sind 8 Spieltage vor Ende aufgestiegen, was noch nie jemand geschafft hat. Und jetzt fehlen vielleicht noch 9 Punkte, um halt den Rekord von Punkten zu schaffen. Aber ja gut, schauen wir einfach, was daraus wird. Ich meine, wir haben noch 6 Spiele, 9 Punkte. Das darf nicht so schwer sein zu machen.
Euer Trainer ist Filippo Inzaghi. Das ist, könnte man so sagen, vielleicht der, oder bei euch, bei den Stregoni, ist der Trainer der Star. Was ist er für ein Typ und wie hat er das Team zu so einer Punktemaschine geformt?
Naja, einfach so wie er ist, wie er als Spieler früher war. Er macht nie Pause, er macht nie Urlaub, der ist immer ja hundertprozentig komplett engagiert in jeder Sache, in jedem Training. Und das sieht man halt dann halt auch an unseren Ergebnissen, sage ich mal, weil auch die Mannschaft halt komplett gut mitzieht. Und das haben wir halt komplett durchgezogen. Ich meine, wir waren ja schon am Ende, wenn man es so sieht, von den Punkten her oder von der Tabelle sehen würde, hätte man ja schon sagen können, wir wären im Februar schon aufgestiegen, von den Punkten her, die wir vorne wären und all das. Aber ja, wie der Trainer gesagt hat, wir müssen halt einfach Vollgas geben, bis alles Ende ist und bis wir es geschafft haben. Und deswegen ist halt natürlich dann auch sozusagen, sagen wir mal, diese 22-Spiele-Serie gekommen, die wir dann einfach komplett durchgezogen haben. Jetzt sieht man ja, jetzt beim letzten Spiel in Crotone haben wir halt schon nachgelassen, vom Kopf her, mental, sagen wir mal. Aber das kam halt auch nachdem, weil wir halt dann komplett aufgestiegen sind mit den Punkten, rechnerisch und alles dies, haben gefeiert. Und ja, das stand halt einfach mal so da, dass wir halt auch mal verlieren müssen, jetzt nach dem Feiern und nach all dem Heckmeck, was passiert ist nach dem Coronavirus und dies und das. Und jetzt sind wir einfach durch gewesen und jetzt müssen wir halt einfach wieder komplett angreifen, die letzten 6 Spiele, um halt trotzdem gut abzuschneiden. Ich meine, wir dürfen unsere Saison jetzt nicht versauen, nur weil wir jetzt schon sicher durch sind. Ich meine, wir wollen trotzdem noch unsere Spiele gewinnen, die wir haben.
Ich glaube, also Rekordzahl ist es für dich von den Scorerpunkten noch nicht, aber 11 Scorer in jetzt 23 Spielen ist, glaube ich, von der Quote her schon mit deinem Topwert, was deine gesamte Profikarriere anbelangt. Und du hast auch mit 7 Assists die meisten bei Benevento überhaupt.
Und mit 7 habe ich auch die zweitmeisten in der ganzen Serie B. Aber das Problem ist, du musst jetzt mal meine Minuten anschauen von der ganzen Mannschaft, wie viele Minuten ich nur gespielt habe und wie viele Scorerpunkte ich trotzdem gemacht habe.
Ja.
Von meinen Minuten, die ich gespielt habe, weil ich halt auch Verletzungen hatte oder halt, jetzt die letzten 2 Spiele war ich draußen oder die letzten 3, weil ich mir einen starken Nacken, wie heißt denn das so, ich konnte mich nicht bewegen am Kopf, ich konnte mich nicht nach links und rechts drehen. Wer ist das bei uns so?
Steifen Nacken irgendwie?
Steifer Hals, ja. Ich konnte mich nicht bewegen. Und 3 Spieltage war ich deswegen raus. Und alleine nur von den Minuten habe ich, glaube ich, 1200 Minuten oder so am Ende nur gespielt, sagen wir mal, aber trotzdem 11 Scorerpunkte gemacht. Ich stell dir mal vor, ich hätte meine Minuten gespielt, so wie andere, die haben 2400 Minuten, 3000 Minuten auch gespielt und ich habe trotzdem 11 Scorerpunkte gemacht. Das heißt, die Zahl spricht für mich trotzdem, obwohl ich nur so wenig von den Minuten her gespielt habe. Das heißt, alle 100 Minuten mache ich ein Tor oder mache ich einen Assist. Ich meine, wenn das jemand sagen würde zu einem Spieler, den niemand kauft, ist es, glaube ich, nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Ich wollte gerade schon fragen. Sehen wir diese Saison jetzt auch den stärksten Oliver Kragel überhaupt?
Ich sage jetzt mal so, von den Zahlen her ist es natürlich nicht schlecht, wie wir halt vorher gesagt haben. Aber ich hätte halt mir noch mehr gewünscht, mehr zu spielen. Und ja, um halt noch mehr dazu beizutragen, dass wir da sind, wo wir jetzt stehen. Aber ich sag ja, jetzt bin ich am Wochenende gesperrt, dann habe ich noch 5 Spiele, 1-2 Tore will ich noch machen, 1-2 Assists auch, dann wäre es natürlich top.
Jetzt, wenn man so auf deine letzten Jahre zurückschaut, Frosinone, Crotone, Foggia und jetzt Benevento, da hast du noch Vertrag bis 2022. Du scheinst irgendwie so ein Faible für süditalienische Vereine zu haben, oder?
Ja, bis jetzt ja. Und wenn ich in Italien das sage, wo ich war, egal wo, in Crotone, in Foggia, Frosinone und Benevento, sagt jeder, du warst in den schlimmsten Orten in ganz Italien.
Okay.
Keine Ahnung, warum das alle sagen oder warum das alle Leute so finden. Ja, keine Ahnung. Ich fühle mich wohl hier. Ich fühle mich hier schon zu Hause. Und ja, ich sag mal, mir geht's gut. Und ja, gut, wenn jetzt was aus Norditalien kommt und da passt das Angebot und alles passt, dann kann ich auch darüber nachdenken. Ich meine, Parma wollte mich haben, jetzt letztes Jahr, wo ich nach Benevento komme, für die Serie A, und Spal auch für die Serie A. Ich hätte auch dahin gehen können, aber ich muss natürlich auch jetzt, ich bin 30 jetzt, ich muss natürlich auch auf die Geldsache schauen, ne, wo ich vielleicht ein bisschen mehr verdienen kann oder wo auch nicht, weil ich meine, in 5, 4, 5, 6, 7 Jahren, weiß ich nicht, wie lange es noch geht, ja, muss ich halt aufs Geld auch schauen, ne. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt Ronaldo bin und der jedes Jahr 80 Millionen verdiene, wo ich dann sagen kann, ich kann noch 10 Jahre an irgendeinem Fleck bleiben, wo es mir gut geht. Ich meine, weißt du, wie ich meine?
Naja, klar, absolut. Also sagst du, es ist nicht 100% gesichert, dass du mit Benevento in die Serie A gehst?
Ja, doch, für mich auf jeden Fall okay. Schon. Also jetzt auf jeden Fall schon. Ich habe 2 Jahre Vertrag noch. Ich bin glücklich hier, ich bin aufgestiegen, ich will hier bleiben. Mein Vertrag verbessert sich. Ich meine, warum soll ich weggehen?
Okay.
Sicher, wenn ein anderer Verein aus der Serie A kommt und mir sagt, Olli, du kriegst 3 Millionen und wir kaufen dich aus Benevento, dann muss man halt darüber sprechen.
2017-18 war Benevento schon einmal in der Serie A und ist da relativ krachend gescheitert mit Rang 20 und 84 genau. Gegentoren. Warum wird es diesmal besser?
Naja, weil diesmal Oliver Kragel in der Mannschaft ist. Nein, weil wir einfach eine ich denke mal, von der Mannschaft her, die ich ja halt auch früher gesehen habe, in Event, wo die abgestiegen sind, dass sie einfach eine viel stärkere Mannschaft haben, mit wir jetzt alle zusammen und einen viel breiteren Kader aufgestellt haben, mit nicht nur, sagen wir, 12, 13 Spielern, die gut sind, sage ich mal so. Wir haben einfach jetzt einen viel breiteren Kader. Das heißt, wenn wir mal 2, 3 Spieler ausfallen, hast du noch trotzdem 2, 3, 4, 5, 6 Spieler gut auf der Bank, die du reinpacken kannst, und das ist nichts vom Spiel. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Dass wir einfach viel breiter aufgestellt sind, und deswegen glaube ich, dass wir einfach eine gute Rolle spielen können. Und dass wir einfach daraus gelernt haben, aus den Fehlern halt auch der Präsident und der ganze Verein und wir selber oder die Spieler, die halt auch da waren, wo sie abgestiegen sind, nicht wieder so eine Scheißfigur machen wollen, ne?
Ja, klar. Damals war das Stadion, glaube ich, fast immer ausverkauft, obwohl die Leistungen nicht überragend waren. Jetzt weiß man noch nicht so genau, wie es weitergeht. Wie ist das? Du hast ja auch dann in den ersten 7, 8 Monaten der Saison die Fans miterlebt. Wie sehr fehlt euch das?
Ja, schon viel, aber wenn man erstmal richtig im Spiel drin ist, dann muss man immer sagen, die Fans, ja, aber ich bin halt, ja, sagen wir mal, offener Typ, wenn du im Spiel bist. Du nimmst das wahr, wenn du ins Stadion läufst und wenn das Spiel Ende ist. Aber während des Spiels, so viel nimmt man das gar nicht wahr. Man ist einfach so, also man müsste einfach so konzentriert sein, dass man es gar nicht so viel wahrnimmt und dass man sich gar nicht davon ablenken lässt. Am Anfang sicher, das gibt ja Adrenalin, die Fans am Anfang, wenn du reinläufst, wie ich halt gesagt habe, da siehst du das, dann nimmst du das alles noch wahr. Aber sobald angepfiffen wird, dann konzentrierst du dich einfach auf deine Arbeit und um das gut zu machen, wie was der Trainer von dir fordert. Was fehlt, ist halt einfach, sagen wir mal, die ganze Stimmung im Stadion und das Ganze drumherum. Ich meine, wir spielen jetzt so, wie wenn ich vor 20 Leuten auf dem Dorfverein spiele, ne? Nichts gegen Dorfverein, aber ich meine, so wie ich früher ein junger, kleiner Junge war und da sind 20 Leute, ich fühle mich gerade genauso, obwohl wir eigentlich was Großes spielen und ist ein bisschen schade, ne? Ich meine, wir spielen ja auch Fußball für kleine Kinder, die an uns aufschauen und all sowas, und ist schon scheiße irgendwie für die Kinder auch, ne? Ich meine, die wollen ins Stadion gehen.
Klar.
Wie ich früher auch, wo ich klein war.
Klar, den Blick habe ich auf jeden Fall auch darauf. Ist ja auch in Deutschland immer ein Thema, ne?
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Also hier wissen wir noch genau gar nichts.
Ja.
So um am Ende der Zigaretten. Wir wissen noch genau gar nichts, wie es weitergeht mit den Fans hier oder irgendwas. Wir haben gar keine Ahnung.
Jetzt kommen Loic Remy, Kamil Glick und irgendwie was von Mandzukic habe ich jetzt auch heute gerade gelesen. Ist das so mit diesen Routiniers, ist das genau der richtige Weg, um dann in dem Haifischbecken Serie A zu bestehen?
Man muss halt immer genau schauen auf die Balance. Ne? Man kann jetzt nicht die ganze Mannschaft auf einmal tauschen. Das würde dann natürlich Ärger geben. Ne? Ich meine, wenn du 10 Spieler holst, die dann vielleicht 2-3 Millionen Euro verdienen im Jahr und wir sind alle 20 Spieler dahinter, die nicht so viel verdienen wird und wir haben aber Benevento hochgeschossen in die Serie A, dann sind wir schon unglücklich. Wenn du 3-4 Spieler holst, so die Marge ja auch ein bisschen größer ist oder so, dann ist das kein Problem. Wenn du jetzt mal Subic holst, okay, so ein Goalgetter für die Serie A ist immer nicht schlecht, ne? Oder 1-2 andere so fürs Mittelfeld ein oder so, dann passt das eh, wenn du nicht halt, wie ich gehört habe, 10 Spieler tauscht.
Ja.
Aber ich glaube, das macht der Präsident und der Sportdirektor. Ich glaube, die kennt sich da schon gut genug aus, um da halt auch nicht so ein schlechtes Umfeld zu machen für die anderen Spieler. Weil ich glaube, es könnte auch natürlich, ich weiß nicht, wie viele Vereine es gibt, wo es Ärger damit gab, dass wenn auf einmal 10 neue Spieler kommen, ich meine, da kann natürlich halt auch Ärger passieren, ne?
Wie ist denn das? Verfolgst du die, also neben deinem eigenen Spiel- und Trainingsplan, verfolgst du die aktuelle Serie A-Saison ein bisschen?
Ja, das eh. Wir schauen ja eh alle zusammen und wir spielen dieses Fanta Calcio mit der Mannschaft. Jeder muss seine Mannschaft zusammenstellen mit ein paar Spielern und so ein Blödsinn. Und sowas machen wir schon und schauen auch ab und zu Spiele. Zum Beispiel gestern habe ich geschaut, Milan gegen Juve, natürlich ein geiles Spiel gewesen.
Ja.
Hast du das geschaut?
Absolut, 4-2. Absolut. Super, super Spiel.
Und und ich habe es halt auch geschaut, weil ich halt Ibrahimovic liebe. Einfach ein geiler Typ, wie er ist.
Ja,
nicht vom Fußballerischen her, aber auch halt, was er geleistet hat, beim Fußball. Aber einfach, wie er ist, der Typ halt. Und habe ich gestern einfach dann geschaut zu Hause und war einfach geil. Und manche Spiele sind schon geil da, aber manche Spiele sind natürlich halt auch typisch, wie wir Deutschen denken. Taktisch und nicht halt so wie bei uns natürlich halt viel geiler angreifen, ne?
Ja,
aber das muss man halt lernen, ne?
Ibrahimovic, gutes Stichwort. Er hat gesagt, er ist der Stürmer oder der Goalgetter, der Trainer und der Präsident bei Milan, also in seiner typischen Art so. Passt ja auch, also weiß nicht, du bist ja auch ein sehr selbstbewusster Typ, also ist das schon so eine Art Vorbild auch für dich?
Ja, das auf jeden Fall. Ibrahimovic ist einfach ein geiler Typ. Ich finde ihn einfach. Er ist einfach alles. Ich meine, der ist unglaublich, der hat alles erreicht, was er wollte, hat viel gemacht, ist ein geiler Typ, ist ein Playboy, keine Ahnung. Und mit seinen Aussagen natürlich immer wieder, was er rausholt, was er mit den Spielern gemacht hat, wo er bei Milan früher schon war mit Gattuso, hat den hochgehoben, hat wollte in die Mülltonne steckt und all diese Sachen. Ich meine, das sagt schon aus, was er für ein Typ ist, was für ein cooler Typ, lustiger Typ und was für ein harter Typ er halt auch ist, ne?
Hoffst du, dass er nochmal bei Milan verlängert, dass du gegen ihn spielen kannst nächste Saison?
Das wäre natürlich mein Traum, gegen ihn zu spielen und auch von ihm Trikot zu bekommen, ne? Ich meine, der interessiert sich einen Scheiß für Kragen. Der ist 38, 39, ne? Der hat, wo ich noch kleiner Junge war, 17, 16, da hat der schon Serie A gespielt und alles gespielt und da habe ich ja schon mit dem auf der Playstation gespielt, da war schon was anderes, ne?
Ja.
Aber wenn ich dann gegen Milan spielen sollte und er ist da, dann haue ich einen Freistoß rein. Das sage ich dir jetzt schon.
Die Wette gilt.
Nur allein aus Prinzip, nur um einfach zu sagen, ich habe gegen den Tor geschossen. Auch schon mit Frosinone einmal war, aber würde ich mir halt nochmal wiederholen. Ne?
Wenn's passiert, dann die Woche drauf rufe ich dich wieder an und dann sprechen wir drüber.
Passt.
Ja, Juve hat jetzt gegen Milan Punkte liegen lassen, Lazio hat aber auch verloren gegen Lecce, ist Meisterschaftsrennen, ist das entschieden?
Juve ist halt so abgewichst und ja, eine clevere Mannschaft mit den Spielern und so. Ich glaube, die lassen sich das nicht nehmen.
In der Serie B ist es hinter Benevento noch sehr eng. Was glaubst du, wer geht mit euch hoch?
Ich glaube Crotone, weil die spielen guten Fußball. Und mein Ex-Trainer ist ja auch da, der Stropper, der ja früher mich trainiert hat in Foggia. Und der ist schon ein cooler Typ. Ich gönn's ihm. Und er macht gutes Training, hat eine gute Mannschaft. Ich meine, gegen die haben wir jetzt 3-0 verloren. Sicher, weil wir auch natürlich gefeiert hatten die Woche, aber die spielen schon guten Ball. Und ich denke mal, dass Crotone das machen wird, wenn die nicht wieder doof Punkte liegen lassen auch. Aber ich gönne es jeder Mannschaft, die dahinter ist. Ich meine, es gibt viele Mannschaften, denen ich es gönne dahinter, auch Frosinone, meine Ex-Mannschaft. Aber es ist halt eng, ne? Ich meine, die sind jetzt auch schon wieder 5 Punkte vor, es sind nur noch 6 Spiele, ist auch nicht mehr so viel, ne?
Ja.
Sicher, es sind nur 2 Spiele, in der Serie B passiert eh immer alles oder alles kann passieren in der Serie B, da noch mehr als in der Serie A. Aber ja, es sind halt 2 Spiele, ne?
Ja.
Minus 6 sind 4. Ich meine, wenn du 4 Spiele gewinnst, ist schon Ende fast.
Ja, schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. An dieser Stelle danke ich dir im Namen von Serie Amore auf jeden Fall schon mal für das Gespräch. Wir drücken die Daumen, dass ihr gut in die neue Saison reinkommt und hoffen, dass wir uns spätestens nachdem du gegen Zlatan den Freistoß reingehauen hast, dass wir uns dann wieder hören.
Genau, das machen wir.
Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Yes! Runter von der Pocketlist, dieser Satz. Sehe ich dich ganz deutlich auch irgendwann im Heute-Journal.
Definitiv, Bewerbung geht raus. Wenn die Transfermarktchefs zuhören, natürlich nicht.
Okay, ja. Und weil Marius auch ansonsten absoluter Vollprofi ist und uns ja schon die Begrüßung von dem lieben Oliver besorgt hat, war er auch so klug und hat sich gedacht, eine Verabschiedung ist auch immer noch wichtig, die man hinten dran schneidet. Und bei so einer Verabschiedung ist es vor allem immer sehr wichtig, dass sie ungestelzt und authentisch rüberkommt. Nochmal Oliver.
Also, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, aber auch im Interview, seine Stärke ist tatsächlich frei Schnauze zu reden, hat mir großen Spaß gemacht. Den könnte ich mir tatsächlich auch als immer wiederkehrenden Gesprächspartner vorstellen. Vielleicht nehmen wir ihn ja auch mal in eine Dreierrunde mit rein. Lustige Geschichte noch zwischendurch, das Interview musste ein paar Mal unterbrochen werden. Kannst du uns mal kurz erzählen, was da zwischendurch schiefgegangen ist?
Ja, man hörte schon von seinem Ende den Hund winseln zwischendurch. Und er hat dann erzählt, dass der Hund angekommen ist. Er hatte irgendwie, er sagt ja auch, eine Nackenverspannung oder sowas. Und hat dafür Medikamente bekommen. Und der Hund kam an mit der Box, wo die Medikamente drin sein sollten. Und sie waren alle weg. Nämlich wahrscheinlich dann im Magen des Hundes. Und ich hoffe an dieser Stelle, Grüße gehen raus, dass er nicht mehr des Nachts zum Tierarzt musste und dass das alles gut gelaufen ist.
Ja. Insgesamt eine sehr lustige Mischung. Ich mache jetzt gar nicht zu viel Witze drüber. Ich hoffe auch, dass es dem Hund gut geht. Aber auch ansonsten fand ich sehr bemerkenswert, dass ihr auf einer gewissen Art und Weise beide aus Norddeutschland kommt, was man auch immer mal wieder gehört hat mit dem Ne hinten. Das war relativ wiederkehrend. Dann ist ihm das Wort auch nicht eingefallen auf Deutsch, glaube ich, und sagt er zweimal Anke. Fand ich sehr unterhaltsam. Man hat aber auch gehört, dass er zwischendurch bei Ried gespielt hat. Also so, weißt eh.
Ja, das ist da, wo du dann mehrere Jahre unterwegs bist, das bleibt dann irgendwie wahrscheinlich drin.
Ja, also durchaus vielseitig aufgestellt. Und mal sehen, vielleicht kickt der nächste Saison mit Mario Mandzukic zusammen in der Serie A für Benevento Calcio. An dieser Stelle, ich hatte es vergessen, dir auszurichten. Bitte, Oliver, wenn du das hörst, Grüße an Luca Caldirola, immer in meinem Herzen. Zurück in die Serie A, und wir haben es ja gehört, nicht nur mit Mario Mandzukic. Will er oder würde er vielleicht zusammenspielen? Er will auf jeden Fall gegen Zlatan Ibrahimovic spielen. Das ist verständlich. Und Milan macht wieder richtig Spaß, auch mit Rebic und so. Das Spiel gegen Juve, wow. Mit welchem Gefühl hast du es angeschaut?
Die erste Halbzeit fand ich reichlich unspektakulär. Ich bin relativ unvoreingenommen reingegangen, dachte, ach, weiß ich, Juve macht das schon irgendwie, auch wenn Milan ja gegen Lazio zum Beispiel auch sehr stark performt hat und sowieso ganz gut aus der Corona-Pause gekommen ist. Gerade unter dem Aspekt, was da ja schon seit Wochen mit dem Herrn Rangnick in medial los ist, jetzt ja gerade wieder ganz, ganz neues Thema.
Ja, wird der denn kommen? Das klingt alles so, als wäre das schon fix.
Da gehe ich mal stark von aus. Ich meine, das hieß ja schon im Dezember, dass es fix sein würde. Dann hat der Herr Boban, als er im Februar gegangen wurde, das ja auch nochmal gesagt. Und natürlich machst du es als Verein jetzt nicht vor Saisonende so, dass du die handelnden Personen, du würdest sie ja schon beschädigen. Also ich meine, es ist schon, die meisten Leute gehen sicherlich davon aus, dass Rangnick das macht und dass Pioli dann gehen muss. Aber du kannst es öffentlich halt irgendwie nicht sagen und ihm da, weiß nicht, den Dolch dann in den Rücken rammen sozusagen. Auch wenn das vielleicht im Hintergrund auch selbst schon weiß.
Ja, er betont ja auch die ganze Zeit immer jetzt, die Gegenwart ist das Wichtigste, bla bla bla. Der versucht sich da auch.
Genau. Man kennt ja das Fußballbusiness und da wird auch nicht immer die Wahrheit gesagt. Und, ja.
Und auch Stefano Pioli kennt es nur zu gut.
Absolut. Ja, also ich bin mit relativ unvoreingenommen reingegangen, wie gesagt.
Erste Halbzeit war scheiße und dann ging es los. Rabiot, geiles Tor.
Genau, dann erste Halbzeit nicht so doll, dann hat Juve auch noch 2-0 geführt. Absolutes Traumtor von Rabiot. Hat man so auch zum ersten Mal von ihm so richtig gesehen, dass er da seine Dynamik eingesetzt hat, um da irgendwie die ganze Hintermannschaft von Milan auszutanzen und dann den Ball in den Winkel zu wemsen. Gerne mehr davon, wenn er dann über den Herbst hinaus bei Juve bleibt. Dann 2-0 Ronaldo, Slapstick in der Milan-Abwehr und weiß nicht, dann haben sie irgendwie den Turnaround hinbekommen. Also die Juve-Abwehr auch nicht so sicher, wie man das vielleicht gewohnt ist. Da konnte Milan dann relativ frei kombinieren und dann hat man mit Zlatan, dem Trainer, dem Präsidenten, wie er selbst so in seiner unnachahmlichen Art dann gesagt hat, toller Typ, wie Oliver auch gesagt hat, dann drehen sie das Spiel. Überragend.
Ich fand tatsächlich die Analyse von Herrn Sarri recht interessant. Er hat nämlich gemeint, da muss man gar nichts analysieren. Man hätte nämlich 60 Minuten lang Weltklasse gespielt. Und ja, war das wieder der kleine, trotzige Maurizio, wie wir ihn die letzten Jahre auch schon öfter mal erlebt haben?
Ja, definitiv. Also er wird dann natürlich sich nicht vorne hinstellen und alles anprangern, das macht er ja normalerweise nicht, die Mannschaft dann quasi an den Pranger stellen, die Hintermannschaft und so kennt man ihn, so hat man ihn lieben gelernt und so bleibt er.
Allerdings trotzdem muss man natürlich auch sagen, sich drei Buden in 5 Minuten, so rum ist es richtig, einfängt, muss man ja, gerade wenn es dann im August in die Königsklasse geht, denke ich, aufpassen, dass man da Spannung hält, weil das war teilweise auch sehr nachlässig verteidigt. Trotzdem muss ich auch Oliver zustimmen, der sagt, die Mannschaft ist zu abgewichst, als dass sie sich das noch nehmen lassen würde. Nehmen lassen hat sich auf jeden Fall dein Parma, denke ich mal, die letzten Chancen, sorry to say, auf Europa. Kein Groundhopping für dich nächstes Jahr. Und du kannst aber jetzt deinen ganzen Frust nach 4 Niederlagen in Folge an der Roma, die Parma geschlagen hat, auslassen. Denn du hast dich viel beschäftigt mit dem Treiben bei AS und es läuft nicht wirklich rund, auch wenn man jetzt nach 3 Niederlagen in Serie mal wieder gewinnen konnte. Was ist denn vor allem neben dem Platz gerade das große Problem bei der Roma? Marius wird euch nämlich jede Woche ein kleines Insight-Stück präsentieren und das beginnt er eben jetzt mit der Roma.
Genau, also in Rom regiert das Chaos, könnte man sagen. Es ist ja also nie ruhig in dem Verein von ehemals Francesco Totti, Daniele De Rossi, die selbst immer auch sehr polarisiert haben. Gerade in den, ja, eigentlich seit Herbst, geht es mehr oder weniger drunter und drüber, in letzter Zeit mehr, am Anfang vielleicht noch weniger. Jetzt hieß es vor dem Parma-Spiel sogar, dass der Trainer Fonseca das jetzt 2 Endspiele habe. Jetzt hat er das eine zum Glück gewonnen und ich glaube, die Roma tut auch gut daran, auf der Trainerposition Ruhe walten zu lassen und sich nicht noch ein zusätzliches Gehalt aufzubürden, denn der Verein schleppt einen gewaltigen Schuldenberg mit sich rum. Ende Mai haben sie eine Zwischenbilanz rausgegeben und die Verbindlichkeiten dort liegen rund 100 Millionen Euro über dem, was letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt bekannt gegeben wurde. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die Roma nicht in der Champions League gespielt hat und dass eben Corona passiert ist. Da haben ja die Profis dann auch ein sehr schönes Zeichen, also wenn man positive Aspekte bei der Roma hervorheben will, ein schönes, sehr schönes Zeichen gesetzt.
Die verzichten komplett auf alles, ne?
Genau. Und um die Mitarbeiter im Verein zu halten, verzichten die Roma.
Zwischendurch auch aufs Tore schießen.
Auch das ist wahrscheinlich wiederum nicht so hilfreich. Ja, und dieser gewaltige Schuldenberg ist sicherlich auch ein Grund, warum der Trainer, der Präsident James Palotta den Verein eigentlich ganz gerne verkaufen würde. Der ist ja seit 2011 der US-Milliardär bei der Roma am Werk und es sah eigentlich es fing so im Oktober an und im Dezember bis März sah es sehr, sehr gut aus, dass er die Roma verkaufen könnte, auch wieder an einen US-Investor. Friedkin heißt der Mann, der macht so Toyota in den Golfstaaten der USA, hat sich damit, beziehungsweise sein Vater, einen Milliarden, wie sagt man?
So ein gut laufender Familienbetrieb, würde ich sagen.
Genau. Hat damit Milliarden gemacht. Und der würde die Roma gerne kaufen, aber als dann Corona gekommen ist, hat er gesagt, okay, vielleicht wir wissen nicht, wie es sportlich weitergeht, wann die Zuschauereinnahmen und die Fernseheinnahmen wieder kommen. Deswegen fahre ich mein Angebot mal ein bisschen runter. Und da die Zahlen wären dann im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass Palotta bei dem Verkauf, weil er eben über die vergangenen fast 10 Jahre so viele Millionen in den Verein investiert hat, dort mit einem kräftigen Minus rausgegangen wäre von rund 140 Millionen Euro. Das hat er dann wiederum nicht gewollt, hat das Angebot...
Oh, ja, das ist gar nicht mal so wenig, ne? Da kann er auch direkt Wirecard-Aktien kaufen.
Genau, das wäre dann so eine Idee, die man ihm mal bei einem Gläschen Vino unterbreiten könnte. Wird er bestimmt toll finden.
Aber das Problem ist doch jetzt auch, ich nehme mal an, eigentlich haben auch alle drauf gehofft, dass das jetzt passiert, weil Palotta in Rom, vor allem bei den eigenen Fans, ich sag mal, schätzest du für mich ein, aber auf einer Beliebtheitsskala von 1 bis Mateschitz ist er da schon auch ein Hopp, würde ich sagen. Und das bei den eigenen Fans.
Definitiv. Also was dort in, wie gesagt, das Chaos grassiert in Rom seit Jahren. Er hat sich im Unguten von den Lichtgestalten Totti und De Rossi getrennt. Da beim letzteren wurde der Vertrag nicht verlängert, als der dann zu den Boca Juniors ging. Totti hatte ja sogar eine Managerrolle und ist dann im Streit gegangen, eben auch wiederum wegen De Rossi. Lass mich kurz überlegen, es waren... 3 Geschäftsführer, diverse Sportdirektoren, diverse Vizepräsidenten, diverse Manager, die er da in den letzten Jahren gewechselt hat. Also so kann ein Verein natürlich im Grunde genommen gar nicht zur Ruhe kommen.
Und jetzt hat er schon wieder den Sportdirektor auch gewechselt.
Genau, Gianluca Petracchi musste Ende Juni gehen. Der hat vorher, das wurde von Vereinsseite durch die Blume bestätigt, eine nicht so nette WhatsApp-Nachricht an den Herrn Palotta geschickt, wo die ein oder andere wüstere Beleidigung gefallen sein soll. Petracchi gilt...
Sowas schriftlich an den Chef, das ist keine gute Idee. Das macht man einfach nicht.
Da muss man sich dann nicht wundern, wenn man dann gehen muss. Also es nimmt jetzt wohl, hat noch ein juristisches Nachspiel wohl, also er wird das anfechten. Mal sehen, was dann dabei rauskommt, aber ich denke, bei der Roma werden wir ihn so oder so nicht mehr wiedersehen. Es soll nämlich auch bei der Mannschaft gar nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt so die Vereinsdarstellung ist, um ihn dann irgendwie ein bisschen schlecht zu machen, aber er soll auch bei der Mannschaft sich nicht so allzu beliebt gemacht haben, oft in der Kabine gewesen. Und jetzt soll mit Morgan De Sanctis, wohl dem ehemaligen Roma-Torwart, ein sehr, sehr junger Mann, der vorher hauptsächlich für die Jugendmannschaften verantwortlich gewesen ist, eben diese Rolle einnehmen. Da muss man sich dann auch die Frage stellen, ja, hat er da jetzt so viel eigene Macht oder ist er doch eher eine Marionette von oben? Denn im Hintergrund spukt immer noch der Name Franco Baldini rum, der schon mehrmals Sportdirektor bei der Roma war. Der flüstert Herrn Palotta immer ein bisschen was ins Ohr, sagt man sich so in der Hauptstadt. Und alles ganz verworren.
Da hätte ich also tatsächlich, wenn ich Roma-Fan wäre, hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr zuzuhören. Also das ist doch grauenhaft. Und jetzt tatsächlich auch sportlich wieder punktgleich. Napoli ist rangerückt, die unter Gattuso eine super Entwicklung nehmen. Und bei dem ganzen Geldsummen, mit denen du um dich wirfst, stelle ich mir die Frage, kann man die nächste Saison ohne Einnahmen aus der Champions League überhaupt in diesem Sinne verkraften oder überleben?
Es sieht im Stand jetzt tatsächlich ein bisschen besser aus als, sage ich mal, vor einem Monat, wo ich mir angefangen habe, intensivere Gedanken um die Roma zu machen. Dort hieß es, dass vermutlich die meisten Leistungsträger verkauft werden müssen und vor allem die wertvollen Spieler wie Zaniolo oder Pellegrini. Das ist Stand jetzt nicht mehr der Fall, denn die UEFA hat quasi für Vereine wie die Roma eine Brücke geschlagen. Und in Sachen Financial Fairplay werden die Saisons 1920 und 2021 quasi zusammengelegt, laienhaft ausgedrückt. Und da zählt dann im Endeffekt, was am Ende der nächsten Saison bei rauskommt.
Was tatsächlich ja zwischendurch mal halbwegs Sinn macht. Ansonsten bin ich natürlich auch großer Fan des Financial Fair Play, das in jeglicher Form sehr konsequent gehandhabt wird.
Ja, aber trotzdem wird es den ein oder anderen Verkauf geben. Cengiz Ünder hat sehr viele Anfragen, nicht nur von Napoli, hat sein Berater letztens herausgegeben, auch von anderen Vereinen in Europa. Der wird sicherlich eine Millionensumme einbringen. Kluivert könnte verkauft werden. Es halten sich immer noch die Spekulationen, also es sind nicht mehr als Spekulationen im Moment, dass es vielleicht einen Tausch mit Juve geben könnte, wie das Juve selbst mit Barcelona gemacht hat, mit Pjanic und Arthur. Vielleicht einen Kluivert gegen einen Bernardeschi oder etwas in der Richtung, wo dann ja ein hohes Einnahmeplus sozusagen in die Bücher kommt, was dann beiden Vereinen sehr weiterhelfen würde. Ja, aber wenn die Roma nächste Saison nicht in die Champions League kommt und wenn es im Verein keine Ruhe einkehrt, dann wird das sicherlich auch wieder sehr, sehr schwierig, weil die anderen Vereine ja auch Ambitionen haben. Gerade Milan, haben wir eben schon drüber gesprochen. Dann könnte es nächstes Jahr genauso düster aussehen wie jetzt. Und,
also das klingt schon ungefähr so trostlos wie ein leeres Olympico zu Corona-Zeiten.
So ungefähr. Kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht beim Blog Roma Press war zu lesen, die sind recht dicht dran. Es ist ein US-Blog, recht dicht dran bei allem, was Roma-seitig so in den USA passiert. Da hat eine Quelle innerhalb des Friedkin-Imperiums verlauten lassen, dass sie doch noch bereit wären, jetzt, wo es weitergeht und alles, vielleicht doch nochmal ein neues Angebot abzugeben. Da kann man aus Roma-Sicht nur hoffen, dass das vielleicht dann doch noch dieses Jahr irgendwie über die Bühne geht.
Würde der neue Besitzer dann, weil ich es gerade schon angesprochen habe, trostloses Olympico, auch die Pläne weiterhin forcieren, ein eigenes neues Stadion zu bauen, oder ist da der Deckel erstmal drauf?
Er will es definitiv. Es hieß sogar, er möchte sich eigentlich in die Kaufvereinbarung eine Stadiongarantie reinschreiben lassen. Wie sehr das Sinn macht, muss in Frage gestellt werden. Palotta ist auch so ein Grund, warum er vielleicht so ein bisschen das Interesse jetzt über die Jahre an seinem Produkt Roma verloren hat, haben könnte. Er hätte unglaublich gerne ein neues Stadion gebaut, näher an der Geschäftsstelle in Trigoria im Südwesten und nicht so weit weg wie eben das Olympico, das ja mehr so im Norden Roms liegt. Dass die Pläne dafür bestehen seit 2015, eigentlich auch mit der Regierung alles klar, aber diese hat es dann wiederum nicht geschafft, die infrastrukturellen Gegebenheiten in Rom zu schaffen, um den Straßenverkehr, das Zuschaueraufkommen an Spieltagen in realistische Bahnen zu lenken oder richtig zu lenken. Und deswegen ist das bis heute nichts geworden und aber sicherlich ist das immer ein Thema, das bei der Roma präsent bleiben wird. Wer will es ihnen verdenken, in der alten Schüssel Olympico, so ehrwürdig es ist, sich das auch noch mit Lazio teilen zu müssen, die ja wiederum auch ihr eigenes Stadion bauen wollen.
Also wenn man Workaholic ist und sich da mal reinknien will, gerne Bewerbung an die Roma. Ich glaube, da ist einiges zu tun tatsächlich. Ja, und ich muss schon auch sagen, das ist natürlich als Kind der 90er und ich durfte, das war glaube ich mein erstes großes, richtig emotionales Spiel, das ich kommentieren durfte, das letzte Spiel Tottis kommentieren. Da habe ich glaube ich die letzten 10 Minuten der Übertragung, als er da rumgelaufen ist, selber nicht mehr geredet, sondern auch mitgeheult. Das ist schon ein Verein, mit dem man auch irgendwas verbindet als Serie A-Anhänger oder Fan von italienischem Fußball. Nun gut, alles Gute für die Zukunft an die AS. Lass uns einmal kurz abbiegen in den Tabellenkeller, bevor ihr noch eine kurze Spieltagsvorschau präsentiert bekommt. Da sieht es alles so aus, als müsse man sich jetzt langsam von Brescia und ja, von Spal vermutlich auf jeden Fall verabschieden. Davor allerdings Platz 18. CFC Genua 27 Punkte davor. Lecce, die gewonnen haben gegen Lazio, wir wissen es, auch dank Patrick. 28, Sampdoria 32, Udinese 32. Torino hat sich mit dem 3:1 Erfolg jetzt am Spieltag gegen Brescia eben glaube ich, erstmal so gut wie gesichert, auch wenn ja noch 7 Spiele zu gehen sind. Was meinst du? Lecce oder Genua? Wer geht runter oder rutscht Sampdoria oder Udinese nochmal mit rein ins Geschäft um Platz 18?
Ich glaube, dass tatsächlich gerade bei Torino, du hast es gesagt, und auch bei Sampdoria letztlich die Kaderqualität zu hoch ist. Sampdoria hat mit Ranieri dann auch noch den Trainerfuchs, der wird den Verein schon über dem Strich halten. Und also lass Sampdoria und Udinese noch ein Spiel gewinnen, dann spielen sie nochmal unentschieden und dann ist die Sache eigentlich durch.
Ja, auch hier aus Transparenzgründen. Der Podcast wurde aufgezeichnet vor dem Spiel Spal gegen Udinese und dann am Wochenende Udinese gegen Sampdoria. Das haben wir vor uns. Und im Übrigen, nachdem Spal jetzt Udinese noch empfängt, eben vor diesem nach diesem Podcast, verdammt nochmal, spielen sie dann am Wochenende beim CFC Genua. Also sollte Spal 2x6 Zähler einfahren, ja, dann hätte ich mich mit meinem, man muss sich ziemlich sicher verabschieden, zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber das kann man ja auch mal machen, denn die Luft im Abstiegskampf ist eh stickig. Also Fenster auf und ich glaube, Spal ist weg.
Ich glaube, dass zwischen in dem Zweikampf Genua gegen Lecce, also da bin ich ein bisschen persönlich gebiased sozusagen. Also Genua ist ja in den letzten Jahren quasi ein noch größerer Chaos-Club als die Roma gewesen. Also man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Können wir auch gerne nochmal eine gesamte Sendung zu machen, wenn vielleicht...
Gerne, eine Spielzeugfolge.
Sozusagen, ja. Spiel mit Preziosi, genau. Während Lecce einen für einen Aufsteiger sehr erfrischenden, recht offensiven Fußball spielt, Liverani ist ein sehr interessanter Trainer, finde ich. Und den würde ich es einfach gönnen, wenn sie auch mit den geringeren Mitteln im Vergleich zu Genua die Klasse halten könnten. Und ich glaube auch, wenn Offensive vielleicht im Kampf um den Klassenerhalt nicht ein bisschen naiv rüberkommen kann, dass sie es am Ende schaffen.
Und, was man ja auch noch sagen muss, in der Hoffnung, dass nicht zu viele CFC-Fans zuhören. Ihr erinnert euch, letzter Spieltag, letzte Saison? Karma hits back dieses Jahr vielleicht. Fiorentina, Genua, 26. Mai 2019. Das war eventuell ein solches Spiel, das unter der Kategorie verlief. 0-0, ich glaube, kein Team hat wirklich irgendwo aufs Tor geschossen oder es versucht, denn mit diesem Punkt waren beide, die Fiorentina und eben auch Genua, gerettet. Empoli hat dann zwar auch selber gegen Inter verloren, ganz am Schluss noch ganz unglücklich, aber Empoli hatte ja sozusagen 3 Spiele in Folge gewonnen und hätte die Möglichkeit gehabt, am letzten Spieltag noch an Genua vorbeizuziehen. Im Endeffekt ist man punktgleich mit Genua runtergegangen, da Genua sich einen Keks gebacken hat mit Florenz. Da gibt es irgendwie, ich weiß gerade das italienische Wort nicht, aber die Übersetzung ist einen Keks backen, wenn man, Spiele ungefähr so lenkt, wie sie dann beiden Teams was bringen.
Ehemalige Nationalspieler von Österreich und Deutschland waren auf jeden Fall nie stolzer.
Genau, ja. Die haben das sozusagen nochmal ein kleines Revival. Also Spieltagsvorschau hatte ich euch versprochen, wir sind ja sowieso mittendrin, aber wir gehen wieder hoch in der Tabelle. Wir hatten es angesprochen, Samstagabend, absolutes Topspiel. Juventus hat Atalanta und Robin Gosens zu Gast und vielleicht der letzte Hoffnung auf ein kleines Fünkchen Meisterschaftsspannung. Oh, heute habe ich es aber mit diesen Feuerworten, Wahnsinn. Sollte Atalanta gewinnen, hätten sie 69 Zähler auf dem Konto und wären dann auch nur noch, in Anführungszeichen, 6 Punkte hinter Juve. Der ein oder andere Serie A-Fan hier in der Redaktion, der es selber mit Lazio hält, meint auf einmal, dass es Atalanta jetzt vielleicht noch schaffen könnte, Juve da vom Thron zu stoßen. Ich weiß es nicht. So oder so wird es aber ein hochinteressantes und sehr, sehr gut anzuschauendes Fußballspiel. Davon gehe ich jetzt mal aus. Worauf freust du dich am meisten bei diesem Spiel und wer gewinnt?
Juve hat sich in den letzten Jahren, so wie eigentlich alle Mannschaften aus der Serie A, schwer getan mit Atalanta, war aber dann so zeitweise die einzige, die trotzdem die Punkte geholt hat. Aber es kommt darauf an, ob Sarri jetzt diese Defensivschwächen, die gegen Milan zum Vorschein gekommen sind, wenn er die so kurzfristig wieder abgestellt bekommt, dann ist Juve natürlich der Favorit. Aber Atalanta hat den angesprochenen Run und deswegen werden sie es Juve sehr schwer machen. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie diese Überraschung schaffen können und dann auch in Turin gewinnen.
Am Nachmittag des Samstages legt Lazio zu Hause vor gegen Sassuolo und könnte dann eben wieder auf die Vierzähler ranspringen. Und es gibt auch noch das Duell Lazio gegen Juventus. Allerdings, ja, auf dem Papier ist das noch nicht gelaufen. Ich bin aber in der Hinsicht meistens nicht der optimistischste, und das ist nicht, weil ich Juve nicht mag, sondern rein aus Spannungsgründen, was ja bei mir auch beruflich bedingt ist. Man hat ja gerne hinten raus am letzten Spieltag noch was zu schreien, als dass man sich irgendwelche Spiele anguckt, in denen es um nichts mehr geht. Anschauen werde ich mir auf jeden Fall auch, das ist sowohl Samstag als auch Sonntag, 21:45 auf The Zone, zwei Leckerbissen, denn sonntags empfängt Napoli Ibrahimovic und Co. Das ist sozusagen Platz 6 gegen Platz 7. Der 7. reicht da durch den Pokaltriumph Napolis tatsächlich auch. Aber da geht es ums Prestige. Und ja, Gattuso empfängt seinen lebensbegleitenden Club, wenn man es mal so sagen möchte. Und er hat, finde ich, auch wirklich wieder was geformt bei Napoli nach einer Saisonanfangsphase, die ja auch geprägt war von sehr viel Chaos und komischen Präsidentenentscheidungen.
Achso, ich, ne?
Ja, wenn du möchtest, du kannst auch mir einfach nur stillschweigend zustimmen, aber ich dachte vielleicht, fällt dir zu Napoli noch ein Halbsatz ein, Trisso Mertens knipst auch wieder, wie er es braucht.
Genau, nee, passt schon. Man muss natürlich auch dazu sehen, dass sofern Milan denn in die Europa League will, jetzt letzten Sommer wollten sie das ja gerade nicht, haben dann sozusagen freiwillig verzichtet und sich mit der UEFA auf die Financial Fairplay Sperre geeinigt, böse gesagt. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, Napoli ist sicher qualifiziert durch den Coppa-Sieg, aber der 5. hat natürlich auch den Vorteil der direkten Qualifikation für die Gruppenphase. Also wenn man das will, dann geht es da natürlich auch nicht nur um das Prestige. Beide Mannschaften gut drauf. Das wird spannend und ich tippe auf Unentschieden.
Okay, eins mit vielen Toren. Oder ist es dann wieder so ein Spiel, wo man davor denkt, oh, heute wieder dreimal Rebic, viermal Mertens und dann im Endeffekt können beide doch auch sehr gut verteidigen lassen?
Ein 4-4 wird es nicht, aber so auch. Dass beide zwei Tore schießen, das halte ich jetzt nicht für aus der Welt geholt.
Deine etwas längere Denkpause gerade hat mir eventuell auch schon signalisiert, dass da vielleicht die Kohlenhydrate zu Ende gehen. Du hattest es angekündigt, es gibt gleich noch Pasta bei dir. Wie passend. Letzte Worte. Was hat dir besonders schlecht gefallen an dieser Folge und was machen wir das nächste Mal besser?
Was wir besser machen, das hoffe ich, ergibt sich auch aus eurem Feedback, also der Zuhörerinnen und Zuhörer. Da möchten wir euch unbedingt mit ins Boot holen, also schreibt uns bei Twitter @mseuke@remidem.
Oder hinterlasst uns so Bewertungen, 1 bis 5 Sterne. Ich würde mir jetzt eine 2,5 geben. Ich habe keine Ahnung bei sowas. Ach, schreibt es halt irgendwo hin, was ihr braucht. Schreibt uns vor allem gerne, welche Themen sich Marius etwas genauer anschauen soll. Denn ich fand das mit der Roma schon sehr, sehr spannend. Und man hat ja nicht immer so viel Zeit oder auch so viel Grundkenntnisse und kennt Quellen, die Marius kennt. Wenn ihr da eine Idee habt, über was wollt ihr was wissen? Vielleicht wollt ihr auch mal, dass wir euch erklären, was in Torino so abgeht. Oder die Fiorentina, De Rossi, vielleicht hochinteressanter Club, der seit Jahren unter den Erwartungen spielt, eigentlich hat eine gute Mannschaft. Ich fände es spannend, vielleicht schreibe ich selber auch irgendwie so ein anonymes Feedback. Ich wollte mir eh noch so einen Ghost-Account anlegen. wie auch immer, mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Marius bekommt jetzt was zu essen und Dann hören wir uns wieder. Gerade sind immer englische Wochen. Ich denke, wir warten auf jeden Fall mal das Topspiel Juve gegen Atalanta ab, bevor wir wieder die Köpfe zusammenstecken und uns überlegen, was wir euch so erzählen wollen. Würde ich sagen, ihr abonniert einfach den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens und dann verpasst ihr sowieso nicht, wenn es eine neue Folge gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Schaut ein bisschen italienischen Fußball, das macht Spaß. Bis ganz bald. Ciao, reingehauen.
Ciao, ciao. Phones.